Wir wollen in die zweite Einheit unseres Seniorentages einsteigen. Das ist eine ganz besondere Einheit, eine sehr beliebte Einheit, die wir beim Seniorentag haben, manches Mal auch beim Männertag, aber ganz besonders beim Seniorentag. Wir haben sie Zeitzeugen genannt. Und Zeitzeugen, da haben wir dann unterschiedliche Persönlichkeiten eingeladen, die wir eben ein bisschen zu ihrem Leben und zu ihrem Glauben, ihrer Nachfolge, ihrem Dienst befragt haben. Das tut gut, ja, ein bisschen reinzugucken in die verschiedenen Biografien und in die verschiedenen Akzente, die Jesus Christus da gesetzt hat im Leben von Personen. Es ist jetzt meistens so bei den Zeitzeugen, das betrifft auch den Zeitzeugen dieses Nachmittags, dass man da so ein bisschen, wie sagen wir das Neudeutsch, ambivalent reinmarschiert. Also das Ding hat so zwei Seiten. Man will sich ja nicht so selber da so präsentieren und da sich so auf den Leuchter darstellen. Und gleichzeitig gehört das einfach dazu, ein Stückchen Zeugnis zu geben von dem, was Jesus Christus getan und gemacht hat. Und genau darum soll es an diesem Nachmittag gehen. Also ich habe unserem Zeitzeugen schon einmal Entlastung zugesprochen, dass er nicht denkt, dass wir da meinen, er müsste sich da heute Nachmittag jetzt ungut fühlen, sondern dass ich sehr, sehr glücklich bin, dass er sich bereitgestellt hat. Wir haben in den letzten Jahren in diesem Raum richtig gute Erfahrungen mit dieser Zeitzeugenserie gemacht. Manche von Ihnen waren ja dabei in den letzten Jahren, wenn da Friedrich Hensler erzählt hat oder Konrad Eisler oder Ulrich Parzani oder Rolf Schäffbuch oder wer auch immer da so in den letzten Jahren, da waren eine ganze Reihe da gewesen sind und jetzt habe ich hier Winrich Schäffbuch. Meine Chance. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. So, jetzt darfst du an das Pult treten, kriegst Glas und Wasser nah heran, damit du das auch dann durchhältst und jetzt haben wir die ganz große Chance. Also, Winrich, seit wie vielen Jahren bist du schon auf der Lahö? Wann bist du gekommen?
Ich war noch im alten Saal drüben.
Okay.
Ja, das war Luban, Dr. Luban, okay. Meine ich. Da war es sporadisch, aber es war immer so. Und zuerst kannte ich die Lahö natürlich nicht. Und dann gibt es natürlich manche Leute, die rümpfen auch die Nase. Ist ja bei allen christlichen Werken so. Und Walter Lach und Fritz Grünschweig, das waren für mich Vertrauensleute, die haben gesagt, da muss ich hingehen, das okay. ist das Beste.
Okay.
Und das war für mich ganz entscheidend.
So. Also natürlich, als ich auf die Lahö kam und ich merkte, da gibt es einen Kontakt von Winrich Schäffbuch auf Lahö, da war ich unglaublich stolz. Unglaublich stolz, dass jetzt mein kleines Leben in Berührung kommt mit diesen Koryphäen des württembergischen Pietismus. Denn aus der Sicht des Nordens, ich komme ja ursprünglich aus dem Norden, Wuppertal, und da wird es immer dürftiger, Hamburg, und da hört christlicher Glaube ja fast komplett auf. Also war das hier im Süden satt und Christen ohne Ende. Und dann gab es eine Riesendynastie, das war aus unserer Sicht so ein Clan, ein unübersichtlicher Clan, der Schäffbuch-Eisler-Busch-Clan. So, und jetzt fangen wir mal damit an. Versuch uns einmal diesen Clan zu erläutern. Sag mal den meisten, ich glaube nicht, dass wir alle das wissen, wie hängt das alles zusammen, diese Busch-Schäffbuch-Eisler-Gedöns? Wie hängt das alles zusammen?
Mein Urgroßvater, Johannes Kullen, hatte eine Frau aus dem Gasthof Hermann in Münchingen und er war Schulmeister in Hülden und hat die Stunden dort gehalten. Die hat man dann die Kullenschen Stunden geheißen im Raume Urach. Die kommen monatlich zu einer Konferenz zusammen und das Besondere ist, es gibt einen Brüdertisch, wo man das Wort Gottes auslegt. Dieser Johannes Kullen hatte 9 Kinder. Das waren die verschiedenen Kullen, einer war wieder Rektor, einer war Lehrer. Und da war meine Großmutter Johanna, eine Tochter Johanna Kullen, und die hat sich in einen Verwandten verguckt. Die waren entfernt verwandt, aber der ist man ja immer durch die vielen Todesfälle bei den Geburten, dann die wieder geheiratet. Die hat einen jungen Studenten, die haben sich kennengelernt, der aus dem Raum Karlsruhe kam. der Stiefvater war hier in dem Erziehungsheim hier in Karlsruhe, im Harthaus. Und dieser hieß Wilhelm Busch, war ein junger Student, war mit seinem Studium nicht fertig, hat sich in die junge 18-jährige Johanna Kullen verliebt. In der guten alten Zeit war das üblich, dass man früh geheiratet hat. Er hat sich geniert, ich habe ja noch gar nichts, dann ist schon nach Erlangen gefahren, hat einen philosophischen Doktor gemacht, dann hat er sein Examen gemacht und keine Anstellung gefunden. Das war der Dr. Wilhelm Busch Frankfurt, der dann dort war, in der Lukaskirche. Aber schon, das war mein Großvater, der schon 1921 starb. Die hatten auch 9 Kinder, wo auch wieder welche gestorben sind. Aber diese 9 Busch-Kinder, meine Mutter ist eine dieser 9 Busch-Kinder. Eine Schwester von Wilhelm und Johannes Busch. So geht das ganz einfach zusammen durch die vielen Kinder. Und ich habe meinen Großvater natürlich nie kennengelernt, er ist 1921 schon gestorben. Mit 51 Jahren nach einer Evangelisation in Metzingen hat er sie nicht abbrechen wollen. Und meine Mutter kommt aus diesem Haus, so ist die Verwandtschaft Eisler. Da sind aber nicht alle gleichen Geistes in unserer Verwandtschaft. Das ist wie in jeder Verwandtschaft, gibt es auch hier verschiedene Geistesströmungen, die von der offenen Kirche bis zur lebendigen Gemeinde reichen.
So, jetzt wissen wir doch schon mal ein bisschen das Bescheid. Das heißt, wir sind da in einem ganz dichten Feld, insbesondere des württembergischen Pietismus, der über Jahrhunderte ja ganz entscheidend geprägt hat. Und jetzt ist man da ja, da kann man ja erstmal gar nichts dafür. Ja, in der Folge ist man ja erstmal drin. Ja, und dann ist ja immer die spannende Frage, geht dieser Geist, geht er auch in die nächste Generation über? Also, und da ist natürlich jetzt meine nächste Frage an dich ein bisschen oder mein Interesse. Lass uns doch mal ein bisschen mit hineinnehmen in deine Familie, dein Elternhaus und deinen Weg zu Jesus und zum persönlichen Glauben.
Also ich bin meinen Eltern dankbar, dass ich überhaupt geboren wurde, denn ich bin das 5. Kind. Das ist in unserer Zeit heute nicht mehr selbstverständlich, dass Familien so viele Kinder haben. Meine Frau ist auch das 5. Kind. Im Alter denke ich oft drüber nach. Das war eine Liebe von den Eltern. Sogar noch eine Schwester kommt dann noch nach. Ich bin geboren im Jahr 1938 und es war gerade das Jahr, als mein Vater strafversetzt war. Er konnte kein Beamter werden als Lehrer. Kultministerium sagte, wir können nimmer die Hand über sie halten. Und nie hat man über Geld gesprochen. Gehalt war gekürzt auf die Hälfte. Und wir waren ein kinderreiches Haus, wohnten in einer Hausmeisterwohnung, die ein Provisorium, eigentlich war es gar nicht dran zu denken. Die materiellen Dinge sind nie wichtig. Vorspiel zu deinem Abendgottesdienst morgen für das Glück. Wir hatten ein ganz herrliches, glückliches Elternhaus. Mit all dem, was dazugehörte, mit der Gestapo und den Nöten, als die Onkels verhaftet wurden in Stuttgart im Hotel Silber und so weiter. Und ich habe das dann erst richtig mitbekommen, was mich sehr geprägt hat, der Bombenkrieg in Stuttgart. Da war der Luftschutzwart, den habe ich bewundert, er hat so eine breite Kuppel gehabt, wenn der durch den Schulhof, wir wohnten in diesem großen Schulkomplex, in der Rote-Bühl-Straße, diese Rote-Bühl-Schule, dort im Stuttgarter Westen beim Feuersee. Und wenn der Luftangriff war, wenn man dann hinuntergerannt ist, war nur ein Sutre da. Und dann lag der Luftschutzwart da, als die Bomben fielen, schrie alles aus, wir sind getroffen. Die Bomben hatten bei uns nicht eingeschlagen, aber dem sind die Nerven durchgegangen. Und das vergesse ich nie, wie die Mutter mit uns Kinder, die kleinste Schwester war im Kinderwagen, zwei, drei Monate, hat damals gesagt, die ist schon verstickt in dem Staub. Die hat mit uns den 23. Psalm gebetet. Und das vergisst man nie. Das Größte, was es ist, in allen Schrecken dieser Welt geborgen zu sein. Wir haben immer morgens Hausandacht gefeiert. War so schön, ausschlafen gab es nicht. Aber wir haben die Lieder geliebt, die herrlichen Lieder, den Tag anzufangen mit dem Wort Gottes und mit dem Gebet. Wir sind dann evakuiert worden und da kommt die zweite Gestalt, die uns geprägt hat, diese Großmutter Busch, die über 30 Jahre Witwe war, mit dieser Liebe. Wissen Sie, meine Frau hat nie eine Oma erlebt. Das ist ein Verlust, wenn man das weiß, wie eine Oma, die hat uns alles erlaubt. Der hat immer gesagt, ihr dürft bloß nie in Sünde und Schande fallen. Wir wussten nicht, was das ist, aber wir ahnten, dass es was ganz Furchtbares gibt. Und das war für uns fürs ganze Leben eine ganz große Hilfe. Nie geschimpft, wenn was kaputt ging oder was. Wir haben dort gewütet. Sie hat ja 43 Enkel gehabt in der großen Enkelschar. Wohnt in einem kleinen Häuschen dort oben in Hülben als Witwe mit einer ganzen kleinen Mini-Rente, weil der Mann so früh starb. Aber die herrlichste Jugend. Und wir haben Jesus lieben gelernt in dieser Jugend. Und ich möchte auch denen danken. Ich denke immer an einen Schreinermeister, der uns Kinderkirche gehalten hat, wie er uns die Jesusgeschichten erzählt hat. Schon aus der Lämmergruppe, bevor man in die Schule ging, vergesse ich nie eine sehr körperbehinderte Frau, die uns vom guten Hirten erzählt hat. Und sie ahnen nicht, was man ins Leben junger Leute hineinlegt, der Kinder. Das ist so wichtig, dass sie das tun und nichts versäumen, ob sie Paten, Tante oder Onkel sind oder wo sie Verantwortung haben.
Und jetzt glaubt dieser junge Kerl und Teenager an Jesus. Irgendwann muss er mal eine Ausbildung machen, muss er Richtung Beruf denken, muss er fragen, wie geht das Ganze weiter? Wie kommt man dann dazu, da den Weg zu finden, der für einen dran ist?
Wir waren natürlich auch rebellisch, ist ganz klar, das müssen junge Leute in der Entwicklung. Aber ganz entscheidend wichtig war mir, dass mich mein Patenonkel Wilhelm Busch mitgenommen hat. Er hatte Leiterfreizeiten, wo seine Leiter aus dem Jugendhaus in Essen zur Evangelisation unterwegs waren. Und diese Freizeiten wurden für mich ganz ungemein eindrücklich. Und dort habe ich dann auch eine Entscheidung gefällt, obwohl das Fixieren auf die Entscheidung vielleicht immer wieder schwierig ist. Es ist ja ein langer Weg, den der Herr mit einem geht, aber man sagt, Jesus, ich will dir dienen. Es war mir auch etwas seit dem 15. Lebensjahr immer wichtig, ich möchte in die Mission gehen. Ich habe mit Leidenschaft diese Missionserzählungen gelesen und dann war es klar, da muss man in das Studium gehen, in das Studium der Theologie. Was mich auch heute im Alter oft quält, die Sünden der Jugend. Was hat man über andere Mitschüler oft gelästert, geredet, verhöhnt, gespottet? Das ist eine ganz besondere Not im Alter. Legen Sie diese Dinge bitte ab in der Vergebung Jesu. Es ist gut, wenn uns die Sünden der Jugend anklagen, dass wir sagen, das war ja nicht so eine sonnige und eine reine Kinderzeit, sondern etwas auch im Leben, wo einem viel im Alter wieder bewusst wird, was man auch seinen Eltern angetan hat, die dann schon lange tot sind, was man nicht mehr in Ordnung bringen kann. Aber das Studium war etwas, ich weiß, ich bin gestartet in Bethel, ich wollte dort studieren und habe die ganze Macht der bibelkritischen Theologie erlebt. Das war ganz furchtbar, wie der Kampf dort getobt hat, mit einer Verhöhnung der Leute, die in der SMD waren. Und ich bin voll reingefallen, weil jeder Mensch verführbar ist mit der Vernunft und glaubt, dass er mehr weiß, als was Gottes Wort ihm sagt. Gar kein Mensch ist dagegen immun. Und wie ich dann nach dem ersten Semester heimkam, war ich froh, dass mein Bruder Rolf gesagt hat, jetzt liest mal das Buch und guckst mal, da gibt's auch noch andere Ansichten. Und ich bin dankbar auch für die Beter. Nachträglich ist es mir unglaublich, dass man aus dieser großen Not der Verstandeszweifel herauskommen konnte. Denn über den Verstand kann man nicht zum Glauben kommen. Glauben ist ein Vertrauensverhältnis der Liebe Jesu, das aus der Erkenntnis der eigenen Sünde kommt. Und das ist das Wunderbare, dass ich immer Menschen begegnet bin, die von ihrem Glauben nie erzählt haben, als ob sie einen großen Glauben hätten, sondern die immer bloß gesagt hat, es ist jeder Tag ein Wunder, dass Jesus mich noch trägt, dass sein Erbarmen noch nicht aufgehört hat. Das war für den frühen Jugendtagen für mich das ganz Entscheidende, das Erbarmen von Jesus, seine Gnade hält dich. Auf dich ist kein Verlass auch, das hat Norbert Rose heute so wunderbar am Anfang gesagt. Und das Eis, wenn wir auf uns selber bauen, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Das war so schön, danke.
Studium, Bethel, wie ging es denn weiter? Du warst ja nicht nur in Bethel?
Ich war dann in anderen Orten auch, in Heidelberg und dann noch in Tübingen. Und wir haben einmal ganz begeistert, gerade Wilhelm Busch, der schon den Kampf geführt hat gegen den Einfluss der liberalen Theologie, haben gesagt, das ist ganz interessant, der Professor Käsemann, der lässt doch erkennen, dass da das vielleicht ein bisschen anders ist. Und schrieb Wilhelm Busch uns bloß eine Postkarte zurück. Wie wunderbar, dass ihr mit der Wahrheit Akrobatik spielen könnt. Ich danke ihm für diese Klarheit. Mhm. Die Wahrheit ist etwas, was man erkennen muss. Ich bin dankbar, dass ich früh ins eigene Bibellesen hineingeführt wurde. Und das ist immer das Einzige, was uns durchhalten kann in diesen Zeiten der Anfechtung, deine eigene Gebetsstille und das Hören auf die Worte des guten Hirten.
Und die Mission? Jetzt war der Mann also fertig mit dem Studium, aber es ging ja offensichtlich nicht gleich in die Mission.
Also
ist die irgendwie untergegangen?
Ja, gleich nach dem Mündlichen war eine Freizeit in der Basler Mission in Basel, eine einwöchige Einführungsfreizeit für Missionskandidaten. Und ich bin dorthin gefahren und dann wurden uns nur Referate gereicht über moderne kritische Theologie. Da waren ein paar mitgefahren, die haben das gesagt, das wird mal schön, da kann ich schön Basel genießen, die gar kein Interesse an der Mission hatten, aber die sagten plötzlich ganz erregt, ein Ebeling-Schüler sagte, mit der Theologie kann man doch keine Mission machen, wir suchen doch selber. Und es war ein Mann, interessant, der war am Mont Blanc abgestürzt, in eine Lawine geraten und sagt immer, das war mein Stotternheim, wie Martin Luther, aber er hat nie zu einer Gewissheit des Glaubens gefunden. Und dann sagten die dort im Basler Missionshaus, wir senden gar keine Missionare mehr aus. Wenn Sie Interesse haben, wir suchen noch einen Akademieleiter für Kamerun. Da sage ich, nein, Akademieleiter interessiert mich nicht. Ich will das Wort Gottes verkünden. Und das war die Tragik, wie ich nach Hause kam. Und es war mein Bruder Rolf, der gesagt hat, komm, jetzt sei doch ein Missionar in Deutschland. Aber es war in meinem Kopf drin. Ich dachte, das ist so wichtig, dass es in der Welt das Evangelium von Jesus verbreitet wird durch die Jugendarbeit in Stuttgart. Wir haben sehr viel Hausbesuche gemacht, hatten auch einen Bibelkreis dort. Da war die Jugendarbeit auch im großen Teil schon sehr liberal und freizügig. Aber ich habe bei den Hausbesuchen gemerkt, wie leer das Leben junger Leute ist und wie das so wichtig ist, dass wir die Jesusbotschaft in die Häuser tragen. Und darum war mir das dann wichtig, aber ein wenig widerwillig habe ich dann den Vikarsdienst angetreten. Und dann habe ich diese Frau kennengelernt. Mein Bruder hat gesagt, komm doch mal nach Ulm, da gibt es schöne Mädchen. Ich sage, das weiß ich. Aber ich habe ein Mädchen, das ich schon einmal dort gesehen habe. Wir haben einen Jugendchor einmal, wo mein Bruder mitgearbeitet hat, in Ulm gestochert. Und da ist mir ein Mädchen aufgefallen. Ich habe dann später rausbekommen, wo sie herkommt und wie sie ist. Aber wir haben uns nie sprechen können. Und mein Bruder Rolf hat dann eine Begegnung möglich gemacht. Das hat deshalb pressiert. Sie war auch natürlich noch nicht volljährig, sondern wenige Monate später wollte sie als Diakonisse ins Diakonischen Mutterhaus in Stuttgart eintreten. Und bei mir war sehr schnell klar, die oder nie, die ist es. Und das ist wunderbar. Kurt Heimbuch hat immer gesagt, das Beste an dem Mann ist seine Frau. Und das ist so.
Soll ich Sie jetzt kurz interviewen? Also wir freuen uns ganz besonders, dass du da bist. Ein Applaus für Beate Schöffli.
Herrlich ist, dass sie sich unter die Berufung gestellt hat. Sehr schwierig hat es sich gestaltet, dann eine Stelle zu finden. Ich habe mich 13 Mal beworben um Pfarrstellen und wurde überall abgelehnt, weil ich der Jüngste, der Bewerber war. Und dann hat man gesagt, man muss noch ein bisschen aufpassen. Der Vater meiner Frau war Landesbischof. Da haben wir gesagt, das heißt, das wird zusammengespielt. Und so sind wir in den Schwarzwald gekommen.
Und dann? Schwarzwald?
Eine Flüchtlingsgemeinde. Ich war der erste Pfarrer. Ich war vorher ein Pfarrverweser da. Da waren große Streitigkeiten in der Gemeinde. Das war nicht ganz leicht. Ich habe Sorge gehabt. Und wir haben erlebt, wie Jesus treu ist. Es waren lauter Heimatvertriebene. Und ich habe gesagt, wir fangen mit einer Bibelstunde an. Das war so kümmerlich, wir hatten auch kein Klavier. Wir haben uns dann ein Klavier gekauft um ein paar hundert Mark. Ein ganz altes, schwarzes, graues, hat ausgesehen wie ein Sarg. Aber wir wollten die alten, herrlichen Lieder finden. Und darum liebe ich die bis heute, die Reichslieder, die Erweckungslieder. Weil ich das auf den Freizeiten mit Wilhelm Busch kennengelernt habe, der Text führt am meisten Menschen zum Glauben, wenn man Texte singt, wo man wirklich von dem Heil spricht. Ich muss vorher noch sagen, wie ich Vikar wurde, habe ich mir natürlich geschworen, ich will nie mit dem Wort Gottes kommen. Ich will nicht so fromm kommen. Junge Leute meinen das immer, wenn ich komme, ich mache das ja so charmant. Und ich kam dann nach Tuttlingen als Vikar, das war bevor ich dieses Pfarramt in Schramberg-Sulgen übernahm, Und ich hatte nicht viel zu tun. Und da habe ich sehr drunter gelitten. Ich habe zum Dekan gesagt, kann ich nicht Hausbesuche machen? Da sagt er, das sieht blöd aus. Wir machen keine Hausbesuche. Und wenn der Vikar kommt und Hausbesuche macht, das sieht schlecht aus in der Gemeinde. Sie können doch im Krankenhaus Besuch machen. Im Krankenhaus und erst auf eine Station gekommen. Da waren Liebenzeller Schwestern damals. Sie sagen, da ist der erste Zimmer, das erste Krankenhaus im Krankenhaus. Der Ernst Haller aus Thalheim bei Tuttlingen. Der liegt im Sterben, 18 Jahre alt. Ich sage, was hat er gemacht? Er hat einen Streit gehabt mit seinem Vater, ist mit dem Moped losgerast. Und früher hat man in den Straßenrändern noch diese viereckigen Granitsteine, ist mit Nieren, beide Nieren abgequetscht, kann man nichts mehr machen. Und ich habe mir als junger Mann, wie man es als Theologe so sich vormacht, Wahrheit am Krankenbett, muss man offen reden. Und ich komme rein und er sagt, muss ich sterben? Ich sage, ja, wahrscheinlich. Und dann merke ich, was ich gesagt habe. Da liegt ein junger Mann mit 41 Fieber da, mit lauter Schläuchen im Mund. Was soll ich sagen? Und da habe ich nur gedacht, was würde meine Mutter jetzt sagen? Und ob ich schon wanderte durch das finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Und dann bin ich davon. Ich habe gedacht, ich taug's nicht. Kannst du bloß Bibelworte wiederholen? Ich habe gedacht, die Krankenhausleute sagen, der darf nicht mehr kommen, der kann sich ja gar nicht einfühlen in die Situation. Bin am späten Nachmittag nochmal hin, war völlig wie vor den Kopf gestoßen. Und er sagt, die Schwester, gut, dass Sie nochmal kommen. Kein Vorwurf. Und der Ernst sagt, und was ist dann, wenn ich sterbe? Er sagt, dann wartet Jesus auf dich. Der hat, was die lieben Zellerschwester nachher sagte, in der Nacht vor seinem Sterben die Lieder für seine Beerdigung ausgesucht. Mit 18 Jahren sollte ich meinem Gott nicht singen, unser Lied heute Morgen, und Jesus Christus herrscht als König. Und das war für mein ganzes Leben wichtig. Du kannst gar nichts. Aber das Wort Gottes ist ein mächtiges Wort. Und ich kann bloß noch das Wort Gottes bringen. Und ich genie mich seitdem nie, dass ich nur das Wort Gottes bringen kann. Denn das Wort Gottes ist das Einzige, was trägt und hilft.
Diese Pfarraufgaben, die sind ja unglaublich vielfältig. Ja, jetzt seid ihr da ein klassisches Pfarrer-Ehepaar, was da innerhalb der württembergischen Landeskirche über Jahrzehnte unterwegs war. Machen wir mal ganz einfach so, was ist dir leicht gefallen, wo hat dein Herz geschlagen und was war schwer, schwierig, quälend, Pfarramt?
Es ist immer so, wie es für Sie als Gemeindeglieder ist, dass Sie immer ein Einzelner sind mit Ihrer Jesusliebe. Und das ist immer schwer in den Gemeinden. Ich war ganz arg dankbar, dass der Kirchengemeinderat einstimmig war. Mit den Kollegen war es oft schwierig, mit den Vorgesetzten war es oft schwierig. Es hat ein harter Wind geblasen. Ich war dann auch Bezirksjugendpfarrer. Und da kam im Schwarzwälder Boden ein großer Bericht von der Jugendarbeit in Oberndorf am Neckar. Man kann heute nicht mehr mit der Bibel unter jungen Leuten kommen. Und es war gerade der Abend, wo wir in Rötenberg zusammenkamen zur Bezirksbibelstunde. 80 junge Leute. Wir haben die immer gesammelt aus den Orten. Und da haben wir eine Resolution verfasst. Wer heute mit der Jugendarbeit nicht mit der Bibel kommt, der macht die jungen Leute offen für die Verführung der Ideologien von links und rechts. Nur mit der Bibel, mit der biblischen Nüchternheit. Und diese Resolution, die gesamte Rötenberger Resolution, ist in ganz Deutschland im evangelischen Raum nachgedruckt worden. Bei mir hat es dazu geführt, dass der Prälat mir das vorgeworfen hat, als es um eine Berufung ging, ich wäre ungeeignet wegen dieser Rötenberger Resolution, wir hätten Unfrieden gestiftet. Wir haben keinen Unfrieden geschrieben, wir haben geantwortet auf einen Angriff in der Zeitung. Als Jugendliche dieses Bezirks und Dekanats, Oberndorf gehörte zu unserem, meinem Bezirk als Bezirksjugendpfarrer. Und wir wussten um diese Sache, das müssen Sie einfach wissen. Stehen Sie, weil der Herr treu ist. Lassen Sie nie was dazwischen stehen. Wenn man unsere Ehre in den Dreck tritt, das macht doch nichts aus. Aber wenn Sie die Ehre unseres Herrn Jesus in den Dreck treten, als ob das ein Hochstapler und Lügner wäre, dann wollen wir aufstehen und sagen in ganzer Klarheit, nein. Sondern die Bibel ist das Einzige, was uns Menschen hilft zum Leben und zum Sterben.
Das heißt, man erkennt jetzt schon, Sie merken das schon, so kennen Sie ihn ja auch, es gehört ein bisschen auch zu deiner Biografie, das Gesicht in den Wind zu halten.
Ja.
So, und das war ja jetzt nicht nur im Bereich der Gemeinde so, sondern im Bereich der Landeskirche ja auch. Da gab es ja in dieser Ära manches, wo man sich, wo man das Gesicht in den Wind halten musste. Dann kamen die berühmten 68er mit all dem, was dazugehört. Und dann gab es ja innerhalb Württembergs insbesondere auch noch einmal eine starke innerkirchlich-pietistische Kraft, zu sagen, wir müssen da Profil zeigen. Ich denke da an dein, euer Engagement, Gemeindetage unterm Wort.
Ja. Also das war genau in dieser Zeit, das fiel zusammen. Ich habe 64 haben wir geheiratet, das erste Pfarramt bezogen. 68 waren die großen studentischen Auseinandersetzungen, die ja auch zu großen Angriffen in allen Zeitungen des Landes gegen die Pietisten geführt haben. Die Pietisten sind die Allerschlimmsten. Da ging es damals um den Rücktritt des Synodalpräsidenten. Und in dieser schwierigen Lage haben wir auch eingeladen, damals nach Rottweiler zu verschiedenen Bezirken, Leute, wir müssen jetzt einfach aufstehen und sammeln, denen das Wort Gottes wichtig ist. Das war ungeheuer, wie das ein Zulauf war. Und ich habe dann schon früh auch den Weg gefunden zu den Hofacker-Konferenzen, die da stattfanden. Das war interessant. Die Hofacker-Konferenzen haben gar keine Themen gesucht nach der Mode der Zeit. Das war ja damals in den ökumenischen Kirchen so. Die Theologie der Revolution und die Weltveränderung war überall. Sondern in Hofacker-Konferenzen ging es um meine Versöhnung mit Gott. Und es war interessant, dass im Jahr 1971, wo ich da schon in diesen Kreis hineinberufen wurde, es waren sonst meist ältere Herren dabei, die dort drin waren, hatten wir die erste Konferenz auf dem Killesberg oben. Und da hat Klaus Vollmer über das Thema gesprochen, so hieß es, Thema des gesamten Tages, bedroht von Gottes Zorn. Und Vollmer hat gesagt, nicht die Umweltkatastrophe gefährdet die Welt und nicht die Weltvergiftung und nicht die Kriege sind das, sondern dass wir unter dem Zorn Gottes stehen. Er hat über den Römerbrief gesprochen, weil wir abgewichen sind von Gott. Die Hallen auf dem Killesberg haben die Menschen nicht fassen können. Wir meinen immer, die Leute wollten von uns die Themen hören, die in jeder Zeitung verhandelt werden. Die wollen von uns das heißeste Thema bekommen, wie kriege ich Frieden mit Gott. Und das war dann immer schön, dass wir dort mithelfen durften. Und wir haben dann früh nach dem Vorbild der großen Lausanner Konferenz, die Billy Graham in Lausanne gehalten hat, dann gesagt, wir müssen eine große Kundgebung machen, dass all die Gläubigen kommen könnten. Das war dann im Neckarstadion 1975. Ganz wunderbar mit Bischof Festo Kivenschere von der Erweckungsbewegung. Wir hatten auf einmal erlebt in der Welt, da sind doch die Jesuszeugen überall da. Und das war schon ganz groß, wie Festo Kivenschere dieses wunderbare Bild geprägt hat, was Glauben heißt, meine schwache, zitternde Hand ruht in der starken Hand von Jesus. Und darum bin ich sicher und darum bin ich gewiss, weil er mich hält. Und das war so ergreifend für uns, das zu erleben und das zu, auch in der großen Gemeinschaft dann zu haben mit den Chören und im Neckarstadion. Das war schon ein Erleben, aber es war natürlich ein kümmerlicher Verein, arm an Geld, aber Gott hat es gesegnet und hat das Gelingen geschenkt.
Das war ja so eine ganze Serie von diesen Gemeindetagen, von diesen Regionaltreffen, so im großen Bereich. Lass mal ein bisschen reinspüren. Es war ja ein geistlicher Akzent. So, welche Wirkung würdest du sagen, hat dieser geistliche Akzent gehabt? Kann man das irgendwo festmachen?
Eine ganz große Hilfe waren für uns die Lieder. Jesu Name nie verklinget. Ihr habt das Liederbuch auch nie gekannt, wurde ja nie besprochen. Wir fanden es auf einer Freizeit, ganz schwierigen Jugendfreizeit auf der Insel Pellworm, da lagen die Liederbücher da und die jungen Leute haben das auf einmal gesungen. Im Kreuz ist unsere Kraft verborgen, die schwierigsten jungen Leute und die Gitarre dazu, das war ein geistliches Erwachen. Da waren ja auch plötzlich Evangelisation mit anschließender Diskussion. Dr. Rieker Adelshofen hat es damals gesagt, dass er als uralter Kindskopf da noch mit jungen Leuten reden kann, aber die jungen Leute waren offen, die fragten, was ist dran? Das war ein geistliches Erwachen. Wir hatten ja in Stuttgart dann gesagt, wir müssen doch, offene Abend waren in Stuttgart, von der Pfarrerschaft hat kaum einer mitgemacht, haben gesagt, wir müssen noch einmal eine große Jugendevangelisation machen. Und da kam der Gedanke, wir gehen auf den Schillerplatz. Das ist da vor dem Alten Schloss, vor der Stiftskirche auf dem Schillerplatz. Einer sagte damals ein führender Mann, er hat gesagt, glaub doch nicht, dass der Teufel sich die Innenstadt Stuttgart so aus der Hand winden lässt. Doch, 4000 junge Leute hörten Ulrich Parzani stehen zu, eine Stunde, nur stehen, kein Stuhl. Und Ulrich Parzani war damals noch ein junger Prediger und das war so wunderbar. Und am Ende hieß es, jetzt drehen Sie sich um, gleich hinter Ihnen, da stehen Leute, mit denen können Sie diskutieren. Das Wort Diskussion war da so und das waren Christen und die offene Abendleute waren geschult. Wir haben das ja mehrmals gemacht im Schillerplatz, auch einmal mit Anton Schulte und das war ganz, ganz groß, leider nicht unterstützt von der Mehrheit der Pfarrerschaft, es waren ganz wenige, die vielleicht neugierig dazu standen. Es wurde dann in der Schleierhalle dann noch einmal gemacht von Konrad Eisler, der das dann in Stuttgart gemacht hat. Und bloß das kleine Beispiel, wie Parzani beim Punkt 3 war. Die Schleierhalle, diese riesige Halle, gefüllt mit jungen Menschen, wenn man sich das heute vorstellt. Beim Punkt 3 war, kommt der höchste Polizeioffizier, die Halle muss geräumt werden, Sprengstoffdrohung. Eine Bombe. Und Konrad Eisler sagte, nein, wir gehen nicht. Das könnte man heute gar nicht mehr machen. Die Halle wurde nicht geräumt. Aber Sie sehen, die Mächte der Finsternis, der Höllen, Lügenmächte waren da. Und ich weiß, dass das alles immer ein Wunder war, wo sich niemand brüsten kann, dass der Herr das damals geschenkt hat. Auch der Jugendgottesdienst in Stuttgart. Leider ist er jetzt eingegangen. Ich glaube, immer ist dann zu viel Musik eingegangen, wenn man meint, die Musik sei das. Und dann hat man gesagt, man muss mit sozialen Diensten das machen, Auto putzen, Rosen verschenken und so. Die Botschaft ist es. Und das war so wunderbar, wie Konrad Eisler diese riesige Stiftskirche füllte mit diesen Jugendgottesdiensten. Das war so wunderbar. Er hat zum Beispiel unseren Jugendchören, meine Frau hat ja auch so viele Chöre aufgebaut, auch ein missionarischer Jugendchor gesagt, nur deutsche Sprache singen. Das muss verstanden werden, was ihr singt. Und das war schön, das war ein Aufbruch.
Jetzt machen wir eine ganz kleine Zäsur, machen wir so einen kleinen Familienblick. Nebenbei gab es ja jetzt nicht nur eure Ehe, es gab ja auch eure Kinder. Die sollten wir jetzt mal ins Visier nehmen. Also, wie ging es denn denen bei dem ganzen Chaos? Also Pfarrer, dann Gemeindetag unterm Wort, Jugendgottesdienste, der ganze pietistische Clan, Hofackerbewegung. Wie überleben Kinder in Pfarrershäusern?
Das habe ich unseren Töchtern immer gedankt, dass sie nie Vorwürfe gemacht haben, sondern gesagt haben, bis sie aus dem Haus ausgezogen sind. Das war doch auch interessant. Wir haben auch in den Urlaubswochen immer dann Freizeiten gemacht. Meine Frau dann die Kinderstunde und die sagten, das ist doch wunderbar und schön. Es war manchmal schwierig. Wir haben dann den Kindern sagen müssen, pass auf, in deinem Zimmer, da liegt ein Afrikaner heute Nacht drin, du musst umziehen, da musst du meine Schulsachen noch rausholen und so. Dass sie das alles mitgemacht haben, da rief vom Flughafen an, das ist ein Mann aus Bangladesch, der möchte sie besuchen, wir hatten keine Ahnung und der friert so, der hat keinen Mantel. Und das war immer auch mit den Gästen, es war bloß mal schwierig, wie wir Chinesen da hatten und in der chinesischen Kultur ist das, wenn man die Ehrerbietung der Köchin zeigen will, muss man schlürfen. Und wir konnten unsere Kinder kaum zähmen. Die haben gekichert und wollten unter den Tisch runter. Er hat gesagt, wenn ihr jetzt nicht ruhig seid, müsst ihr in der Küche weiter essen. Aber die haben geschlürft, wie das, was das Zeug hielt. Also das ist schon schön gewesen, dass wir die Hausandacht mit den Kindern machen konnten und dass sie alle den Weg mitgegangen sind, auch in der Gemeinde. Es war für uns eine ganz große Freude. In frühen Jahren lassen sich ja Kinder nichts mehr von ihren Eltern sagen. Und dann haben sie schnell in den Bibelkreisen, in den Gemeinden, in den Freizeiten gläubige junge Leute gefunden, die ihnen imponiert haben und die Jesus-Jünger waren. Das ist ganz wichtig. Ab 14 müssen es andere sein, die unseren Kindern Jesus nahebringen. Und wenn sie nicht eine lebendige Jugendarbeit in der Nähe haben, ist es ganz, ganz arg schwierig, ihren Weg zu finden. Da waren wir sehr dankbar für die Gemeinde. Wir hatten einen sehr großen Jugendbibelkreis, den wir auch im größten Saal hin, oft mit 70 jungen Leuten im freien Gespräch über die Jesus-Geschichten und hatten dann daneben die große Bibelstunde, noch eine Seniorenbibelstunde. Das war das Herz unserer Gemeinde, neben den etwa 20 Hauskreisen, die Bibelstunden, weil viele Leute wollen eine bietende Bibelstunde haben und kein Gespräch. Aber mit den jungen Leuten war das das Herz, wo viele zum Glauben gekommen sind, wo man auch zuerst gesungen hat und wieder sind es die Lieder. Der Spiritual, ich bin schwach, doch du bist stark. Das ist von jungen Menschen die Antwort auf seine Nöte.
Ein Blick, und heute gibt es die Töchter ja auch, Und ihr seid Großeltern?
Ja.
Wie viele Enkelkinder gibt es da?
24 Enkelkinder und 4,5 Urenkel.
Ach ja, okay. Okay, wir gehen mal noch ein bisschen zurück zur weiten württembergischen pietistischen Welt. Die Mission hat dich und euch ja doch erwischt. Wir haben das schon mit dem Afrikaner und dem Chinesen und dem aus Bangladesch ja schon gehört. Wie kam denn das Thema der Mission jetzt noch einmal in dein, euer Leben da hinein?
Ganz früh hat Hans Brandenburg von Licht im Osten, da war ich noch im Schwarzwald, in den ersten Jahren meines Veramts, mich schon gebeten, die Leitung des Missionsbundes Licht im Osten zu übernehmen. Ich bin dann in Stuttgart gewesen und er wollte altersmäßig zurücktreten. Alle, die ich gefragt habe, haben gesagt, mach das nicht, ich kann ja bis heute kein Wort Russisch. Aber ich habe dann schließlich doch Ja gesagt und es hat mein Leben ungemein bereichert. Das war die Zeit der vielen Bibeltransporte. Licht im Osten war einer der größten Bibeltransporteure. Wir hatten ja eine eigene Werkstatt, wo die Autos präpariert wurden, dass sie bis zu 6.000 Bibeln bei einem Transport mitnehmen konnten. Hier in Karlsruhe, Paul Reisende ist ja einer der großen Bibeltransporteure da gewesen. Was da geleistet wurde, was auch in den Zwischenlagern geleistet wurde, Ungarn, in der DDR und wo das alles weiterging, es war eine ungemein reiche Zeit und wir sind damals drauf gestoßen, wie das Evangelium von Jesus der Widerstand ist, gegen den die sowjetische Regierung Sturm läuft. Nicht, weil da politische Gegensätze sind, sondern es gibt keinen Gott. Das ist doch unsinnig, wenn die Christen glauben, das heißt, das ist der Mensch mit seiner Tatkraft, der etwas wirkt. Und das war mir nochmal wichtig, auch wenn wir bei der Seniorenfreizeit sind, dass über diese schweren Jahrzehnte der Christenfolge in Russland die Gemeinden überleben konnten, das waren die Babuschkas, diese alten Frauen mit den Kopftüchern. Die waren die Kraft der Gemeinde als Beterinnen und Zeugen des Wortes Gottes, kann man doch nicht vorstellen. Ich habe gesagt, der Sowjetstaat schießt Menschen auf den Mond mit Juri Gagarin und regt sich auf, wenn da ein paar Leute Bibel lesen. Und das hat sie so herausgefordert und das ist bis heute in der ganzen Welt, auch in der islamischen Welt so, dass die treuen, schlichten Glaubenszeugen die große Kraft Gottes sind. Und du hast uns heute Morgen deutlich gesagt, der Herr, der treu ist, der sich zu seiner Gemeinde stellt und sie vollendet, in der ganzen Kümmerlichkeit. Da musste man oft ein Kopftuch aufziehen oder den Ring ablegen, weil die sagen, das ist ertragen unsere Geschwister nicht, aber um der Liebe willen tut man es doch gerne, wir haben die Geschwister des Glaubens gefunden, das ist was Herrliches, wo die äußeren Formen nicht mehr wichtig sind und das war für unser Glaubensleben ganz entscheidend wichtig und als wir dann entdeckt haben, das war schon sehr früh, dass in der dritten Welt in vielen Ländern die Bibelnot, der Bibelhunger noch viel größer ist als in Russland, da müssen wir doch helfen. In vielen Ländern Afrikas war gar nicht möglich, Bibeln zu bekommen aus Devisengründen und was alles. Und dann haben wir angefangen und die Geschwister aus der dritten Welt, die sind bei uns immer vorbeigekommen, weil sie zu Brot für die Welt geführt wurden, von Bruno Hermit waren, von Ernst Vater, wo man gefragt hat, könnt ihr nicht doch noch helfen, dieser Kirche? Und die sind alle abgeblitzt, weil sie nicht im ökumenischen Rat drin waren. Nun müssen Sie wissen, dass die Mehrheit der Bibelchristen und der evangelischen Christen nicht im Weltkirchenrat sind, aus politischen und theologischen Gründen. Es ist nur eine Minderheit der alten orthodoxen Kirchen, bei euch Methodisten, nur der United Methodists, aber die freien Methodisten, die sind ja auch nie im Weltkirchenrat, aus Gewissensgründen. Sie können diese Politisierung des Christentums nicht mitmachen. Und deshalb war es für uns ganz arg bewegend, dort Leuten zu erleben, die riesen Kirchen vertreten haben. Die Wort des Lebenskirche in Äthiopien, eine ganz nüchterne Bibelkirche, 11 Millionen Glieder und wir haben keine Verbindung dorthin. Und dort haben wir angefangen, wie können wir helfen? Und die haben gesagt, uns interessiert gar nicht die materielle Hilfe. Wir haben keine Ausbildungsstätten und wir wollen keine Studenten mehr nach Europa schicken. Im Jahre 74 haben sie ja schon in Missionswochen in Württemberg und in Norddeutschland verkündet, niemand mehr nach Deutschland, die kommen versaut zurück mit ihrer Theologie. Und wenn die 5 Jahre in Deutschland waren, dann wollen die Frauen auch nicht mehr nach Afrika in den Busch, dann brauchen sie einen Fernseher und einen Kindergarten, dann wollen sie den Wohlstand haben. Wir wollen unsere bibeltreuen Seminare machen. Das war das Erste, was wir angefangen haben, noch bevor es Hilfe für Brüder gab, diese Seminare aufzubauen. Zuerst für die französisch sprechenden Länder in Afrika sind mehr Länder französisch sprechend. Und die haben kaum Unterstützung im gottlosen Frankreich. Dort eine theologische Hochschule zu bauen, wo man heute einen Doktor machen kann. Dann kamen weitere in Nairobi, dann in Malaysia, dann in Indonesien. Und das ist heute eine ganz wunderbare Sache, dass die nicht mehr nach Europa müssen. Das ist eine falsche Entwicklung, weil Europa diese Menschen nicht mehr fähig macht, zurückzukehren. Und Afrika braucht treue Leute, dort müssen sie sein. Und das war das Allerwichtigste. So ist das dann weitergegangen.
So, das hast du nebenbei gestreift und das hängt jetzt neben Licht im Osten mit der anderen Organisation halt zusammen, nämlich mit Hilfe für Brüder. Vielen von uns bekannt, aber weitem nicht allen. Sag ein paar Sätze zur Hilfe für Brüder.
Im Jahr 1980 haben wir uns erst konstituiert. Zwei Jahre vorher hatten wir schon zusammengekommen. Es war ein Kreis von Vertretern evangelikaler Mission. Ernst Vater war der Vorsitzende. Und wir haben das überlegt, wie man es machen kann. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen dort in der dritten Welt, wo da Nöte sind, und zwar diese geistlichen Nöte helfen, Bibelschulen helfen, da fällt das Dach runter. Und wie kann man dort zurüsten? Oder geht es um theologische Literatur, bibeltreue Literatur und so weiter? Das haben wir gemacht. Wir hatten in den ersten anderthalb Jahren keine Mitarbeiter. Wir haben das alle nur die Missionsleiter nebenher gemacht, aber ungemein effektiv, obwohl das schon sehr groß war. Mir war es immer wichtig, jedem Spender auch für 5 Euro nur zu danken, weil ich das Wichtigste fand, ein persönlicher, nicht angedruckter Dank, Ihnen das zu sagen, Sie tun etwas am Reiche Gottes, und das ist das Allergrößte gewesen, was Menschen hier getan haben. Wir haben Ihnen ein Bibelwort noch ausgesucht, das wir draufgeschrieben haben, und Sie ahnen nicht, was Gott getan hat. Unsere Eva Maria Munsinger, die eine erfahrene Pakistan-Missionarin war, und dann später bei unseren Mitarbeitern war, die sagte, es ist in Afrika so, dass alle Kirchenführer durch diese evangelikalen, bibeltreuen Hochschulen gegangen sind. Hat eine ganz wichtige Bedeutung. Die liberale Bibelkritik hat in Afrika und Asien keinen Eingang gefunden, mit Ausnahme von ein paar ökumenischen Instituten. Und das ist eine ganz, ganz große Entwicklung, wo wir wirklich dankbar sein müssen, dass das gelungen ist, nicht durch unsere Arbeit, weil Gott das gesegnet hat, immer nur mit afrikanischen und asiatischen Dozenten, keine Weißen. Sagen wir, haben genügend Dozenten, die hatten Doktor, viele mit Doktor. Es gibt in Afrika 5000 theologische Doktoren, die keine Anstellung finden. Das Problem ist, wer zahlt den Gehalt für den? Und wenn wir einen Weißen schicken, dann übernehmen wir den Gehalt. Aber warum nicht beim Schwarzen? Dann haben wir auch Professorengehälter bezahlt für einheimische Professoren. Und das sind die Allerbesten, die kennen Land und Leute, sprechen die Sprache und die können am allermeisten das Wort Gottes auslegen. Und das war ein ganz, ganz großes Geschenk, was durch die Jahre hindurch dort geschehen konnte.
Und da warst du ja sehr stark engagiert. Das war alles neben dem Pfarramt.
Ja. Ich war Geschäftsführer, war in einem Büro mit 20 Leuten, aber ich hatte das nur natürlich so leiten können, weil die guten Leute da waren. Ich war für die Koordinierung zuständig. Jetzt kam das Zweite noch dazu, diese christlichen Fachkräfte. Wir haben früh gemerkt, dass die Institution der EKD, dieses Dienst in Übersee, ganz links ausgerichtet war. Wir waren bei einem Gespräch mit Bundeskanzler Helmut Kohl von der Evangelischen Allianz. Hat Helmut Kohl uns vorgeschlagen, wir ärgern uns immer, wie links diese Institution der EKD sind. Die haben nur Nicaragua und die Revolution dort im Auge. Das machen sie. Warum macht ihr Evangelikalen, ihr habt doch so viele Missionare draußen, nicht den Entwicklungsdienst? Ja, geht das? Wie soll das gehen? Ja, ich veranlasse, der Minister Warnke war Entwicklungsminister, ich veranlasse das. Und an mich kam das Ding zu machen. Ich habe da keine Ahnung, wie man christlichen Fachkräften einen Entwicklungsdienst gibt. Es gibt 5 große Institutionen, die staatlich anerkannt, wir sollten die 6. sein. Und wir haben dann das gemacht und ich bin nach Bonn gefahren, habe mit den zuständigen Ministraldirigenten dort gesprochen. Und dann war so ein lieber Mann da, der hat gesagt, wissen Sie, die da oben verstehen doch nichts. Es kann nicht funktionieren. Das geht nicht, dass Sie einen 6. Entwicklungsdienst beginnen. Saß da wie ein begossener Pudel, die Gemeindearbeit drückte, bin wieder zurückgefahren, die schöne Rheinstrecke fuhr man damals noch an der Lorelei vorbei. Und wie ich daheim war, klingelt das Telefon und da ist wieder der gleiche Ministraldirigent am Apparat, sagt, können Sie nach Bonn kommen? Ich komme doch gerade von Bonn, ich war da heute bei Ihnen. Sagte, ja, kommen Sie. Und am nächsten Morgen erklärte er mir, ich hatte einen baptistischen Vater, der war Prediger. Ich selber bin kein Christ. Aber wenn ich meinem Vater, der schon lange gestorben ist, noch was Gutes tun kann, ich werde es möglich machen, dass es funktioniert. Und dann ist es in die Wege gegangen. So arbeitet Gott. Und das ist so wunderbar, wie er Wege ebnet. Und Es war ungemein schwierig. Der Bundesrechnungshof prüfte uns jedes Mal mit 2 Beamten 14 Tage lang. Da wird jeder Zettel vor und rückwärts rumgedreht. Das ist ein kleines Beispiel. Wir haben gesagt, wie macht man das in Nepal, wenn Arbeiter angestellt werden, einen Lastwagen zu entladen? Die können doch gar nicht schreiben, die sind Analphabeten. Das heißt, der Rechnungshof erkennt das an, wenn man 3 Kreuze drunter macht. Das ohne Kreuze ist es nicht unterschrieben, also Analphabet. Aber das muss man alles wissen, was erkennt das Ministerium als Beleg an. Und da hat Gott das doch, viele hundert Fachleute sind in 3-jährigen Verträgen hinausgegangen, nie um draußen was zu tun, sondern um die Einheimischen anzulernen. Und das waren Krankenschwestern, die in als Barfußärzte, die ausgebildet haben, Gesundheitsdienst und als Lehrer, als Professoren, Brot für die Welt, mit denen wir bald im besten Einvernehmen waren. Wir wurden ja als Parallelstruktur verdächtigt in allen Zeitungen, die Kirche würde auseinanderbrechen, hat uns immer gesagt, wir würden nie an die entlegenen Plätze hingehen, wo sie ihre Leute hinschicken. Und hat einmal gesagt, wie können Sie das verantworten? Da habe ich gesagt, ich kann überhaupt nichts verantworten, wenn es Gott nicht verantwortet. Wir senden sie im Namen Gottes raus und er muss sie schützen. Und das war oft genug sehr schwer.
Du selber hast ja auch manche Reise unternommen, ja, ne? Erzähl mal so ein bisschen, wo würdest du sagen, das hat dich am meisten beeindruckt oder da sind geistliche Erfahrungen hängen geblieben, die für dich wichtig waren? Also merkst du, Afrika schlägt sehr stark dein Herz, aber dann kommt so ein bisschen das asiatische Element da rein. Wo würdest du sagen, das ist mir noch richtig deutlich im Blick, das hat mir eine Spur Gottes gezeigt.
Also das ist so ergreifend heute, wie diese Leute in der dritten Welt, ich schätze immer, das sind etwa 100.000 Evangelisten, die vollberuflich unterwegs sind in fremden Kulturen, die sie nicht kennen, um dort das Evangelium von Jesus zu bezeugen, die oft nur einen Unterhalt von 15 oder 20 Euro umgerechnet haben, um ihre große Familie zu versorgen und dort an einem fernen Feld sein. Die große Erweckung und der Aufbruch, der gegenwärtig geschieht durch diese einheimischen Missionare. In islamischen Gebieten, die dort sind, selbst in Ländern, die völlig gesperrt sind, wo nie Evangelisation getrieben wird. Wir können das ja nur ahnen. Neulich hat Präsident Trump 2 Männer befreit, aus Nordkorea, die dort aus dem Gefängnis kamen, ganz überraschend. Das sind 2 Professoren aus der Hochschule, die wir mitfördern. In Pyongyang gibt es eine Hochschule mit lauter bibeltreuen, jesusgläubigen Professoren. Und 2 von denen sind von der Regierung verhaftet worden, weil man natürlich nichts reden darf. Über nichts Religiöses und sonst auch nichts. Die sind als Spione verurteilt worden. Und in diesen Tagen reist einer von unserer Arbeit hinaus an diese Universität als Dozent. Beten Sie auch für die vielen Dinge, die man nicht in den Blättern lesen kann. Sondern es gibt ganz viel im Reiche Gottes. Wir sind zum ersten Mal drauf gestoßen worden durch einen Offizier der UNO, der uns angerufen hat und gesagt, habt ihr keinen? Da gibt's in der Mandschurei ist ein Gebiet, wo noch nie missioniert wurde, da gibt es in der Mandschurei eine Universität, wo 160 Professoren Christen sind. Gibt es doch nicht. Sagt, und sie müssen jemanden ausschicken, der nicht geschieden ist und der kein Bier trinkt. Dachte, das ist die Moon-Sektor, wer hat eine Universität? Und da haben sie noch einen Verbindungsmann genannt in Berlin, einen Professor, einen Koreaner, das soll uns nennen. Der hat mir nur gesagt, gehen Sie hin, gucken Sie das an. Ich bin damals hingeflogen und so, was erwartet mich in Yeonju, das ist ganz an der nordkoreanischen Grenze. Sowas glaubt man nicht. Lauter wiedergeborene Leute, die es erreicht haben, in den letzten 20 Jahren eine Universität aufzubauen, unter der Auflage, nie ein religiöses Wort zu reden. Und 80% der Studenten sind zum Glauben an Jesus gekommen. Wie das geschieht, darüber reden wir nicht. Was in die Menschen in China haben, die Frage, was ist, wenn ich sterbe? Das ist die brennende Frage, nicht der Sozialismus. Das meinen wir immer. Die brennenden Lebensfragen sind doch da. Und wenn Sie jemanden fragen, dürfen Sie antworten. Auch in den korrupten Systemen. Unsere Professoren sagen, das war die reichste Zeit ihres Lebens. Das waren hochbegabte Leute. Wir hatten immer eine Truppe von 10 Professoren dort in dieser Jilin-Provinz. Und wenn Sie es im Internet anklicken wollen, PUST, Pyongyang University of Science and Technology, das ist die in Pyongyang Korea, Schrägstrich pusht, Schrägstrich Korea. Da steht drin, wir sind Christen, wollen Nordkorea helfen, die ethischen Probleme zu lösen und so weiter. Aber dass das eine umkämpfte Sache ist, es wird einmal in der Ewigkeit sichtbar werden, was auch im Verborgenen getan wurde, was man nicht veröffentlichen kann.
Winrich, ich stelle mir vor, diese ganzen Jahre, Jahrzehnte, diese weltmissionarische Perspektive, das Miterleben, dass Jesus in ganz einzigartiger Weise in schwierigsten Systemen seine Gemeinde baut, sei es in Afrika, sei es im Asiatischen, sei es im islamischen Bereich, er macht das so. Und dann kommst du wieder zurück, ich sag's mal ein bisschen scharf, und hängst in einer württembergischen Landeskirche rum. Also sag mal, wie krieg ich das hin? Wie kriege ich das hin, dieses Geschenk meines Gottes, der gebaut Gemeinde Jesu, und dann sind wir in einem so schwierigen Feld, egal ob es Landeskirche oder Freikirche oder Pietismus, das ist ja jetzt, wie hält man das aus?
Also es war ja ganz wunderbar, dass unsere Ludwig-Hofacker-Gemeinde und der Kirchengemeinderat von Anfang an gesagt hat, alle Kollekten, alle Opfer, die nicht vom Oberkirchenrat festgelegt sind, das sind vielleicht 11 im Jahr, wo man von der Landeskirche opfern muss, haben wir für die Mission bestimmt. Mhm. Und ja, wie geht das dann? Wir mussten ja 30.000 Euro auch mit Spenden zusammenbringen. Das ist interessant, das hat Gott besorgt. Eine große Stuttgarter Geschäftsfamilie hat eine Stiftung errichtet, wo unsere Gemeinde regelmäßig bedacht wurde. Und dann gab es ganz viele Leute in der Gemeinde, die gesagt haben, nach einer Beerdigung, ich würde Ihnen gerne eine Spende mitgeben, aber Sie geben es ja doch nach Afrika. Das heißt, nein, ich habe auch in der Gemeinde Aufgaben. Ja, dann kriegen Sie eine große Spende. Und das hat Gott uns versorgt, ohne dass wir betteln mussten. Und es war wunderbar, dass das herrlich lief. Ganz wunderbar. Wir haben ganz viel profitiert. Die Gemeinde hat ganz viel Begegnungen gehabt mit den Leuten aus der dritten Welt. Ich habe oft geraten, wir sollten nicht so arg von Amerika und amerikanischen Methoden uns beeinflussen lassen. Das war ja der Grund, warum wir auch Hilfe für Brüder bewusst gemacht haben, weil wir Deutschen, wir wollen den nationalen Christen helfen. Darf man national noch sagen? Ja. Sie wissen, ich sage einheimisch, sonst aus Vorsicht, damit nicht einer meint, ich sei Nazi, denn national ist abgekürzt Nazi. Nein, die einheimischen Christen. In Amerika ist das anders. Die Amerikaner wollen immer bossig sein. Das ist schwierig, wir haben eine andere Art. Aber das war uns wichtig, wir wollen dort die Strukturen vor Ort fördern, die Einheimischen, die Hochschulen, die Theologie, die haben, das sollen sie selber entscheiden. Und wir möchten nicht unsere Leute vorne reinsetzen, auch unsere christlichen Fachkräfte nicht. Das ist bei ganz vielen Missionswerken notvoll, dass die Opfer nach Amerika fließen. Und wir Deutschen haben eine andere Art, die Eigenart der Menschen zu verstehen. Und das war immer das Wunderbare, dass auch die Afrikaner dafür dankbar waren. Das hat für die Gemeinde viel geholfen. Und wir haben auf einmal gemerkt, dass was die uns geben können, an Rat, an geistlicher Hilfe, das ist uns viel mehr näher. Das ist zum Beispiel, wenn Sie all die Kirchen angucken, dass die Bibelkreise es sind und die persönliche Beziehung und dass das geht. Wir haben ja heute eine ganz große Not in Deutschland. Ich sage immer, wir haben über 1 Million hauptamtlicher Kräfte in der Sozialarbeit. Katholisch, evangelisch, hauptamtliche, über 1 Million. Aber wer von denen evangelisiert noch? Und selbst wenn wir ein Progress machen, da heißt immer, muss man halbe für Sozial- und Evangelisation machen. In der dritten Welt heißt zuerst die Evangelisation. Und wenn Menschen zu Jesus gehören, dann sind sie sozial tätig in ihrer Umgebung. Und nur bekehrte Leute, die in der Verantwortung vor Gott leben. Und darum ist das uns so wichtig, dass das auch hier bekannt wird. Wir sind sicher mit diesem Gedanken gar nicht weit durchgedrungen. Aber in unseren Veröffentlichungen haben wir das immer wieder klar machen wollen, dass die Belebung der Kirchen und Gemeinden nur durch die Evangelisation kommt, indem wir wieder Zeugen werden und durch die Zeugen, dann entstehen all die diakonischen Einrichtungen, wo beides gepflegt wird, aber das ist so wichtig und das hat uns geprägt, ja.
Der Mann war weltmissionarisch einen weiten Horizont, er stand in dem Wind seiner Landeskirche, aber er hatte ein sehr weites Herz für Gemeinde Jesu in Deutschland. Und das habe ich immer an dir geschätzt. Deswegen hast du es ja auch unter der Deutschen Evangelischen Allianz so lange ausgehalten. Das ist ja ein bunter Club. Da gibt es Landeskirche und den ganzen pietistischen Flügel mit seinen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Da gibt es sogar so Freikirchler, sogar einen wie mich. Und Dann waren wir im selben Hauptvorstand und sag mal ein klein wenig, was war für dich bei der Deutschen Evangelischen Allianz das Wichtige?
Ich habe immer gelitten, wenn die Dinge in der Organisation groß werden. Vielleicht war es auch die eigene Erfahrung. Wir haben ja das so schlicht gemacht in Räumen der Gemeinde mit dem Hilfe von Brüdern. Und dann, ich habe Angst vor Großorganisationen, weil alle Großorganisationen den gleichen Weg gehen, den die Kirchen gehen. Und das erleben wir in den Gemeinschaftsverbänden. Ganz wichtig ist, dass wir die Einheit in Jesus pflegen. Im Wort und im Gebet. Und es war gerade in diesen Jahren, wo Hilfe für Brüder entstand, ja das Wunderbare, dass durch das Werk Billy Grahams wir auf diesem Kongress für Weltevangelisation in Lausanne waren. Ernst Schrupp, der Leiter der Brüdergemeinde von Wiedernes, war einer meiner besten Freunde. Manfred Otto, der Leiter der Baptistengemeinde in Bad Homburg vor der Höhe, bis zum Sterben in einer tiefen, innigen Verbindung. Denen ging es gar nie um die Erwachsenentaufe, haben wir nie ein Wort verloren. Die haben nie gesagt, das fehlt dir. Sondern wir haben einander gestärkt in der Arbeit an den bedrängten Christen. Wo können wir den Christen in der Welt helfen? Und leider ist diese Verbindung heute nicht mehr da. Das tut mir leid, es sind noch organisatorische Verbindungen da. Aber zur Lahe ist sie da, durch euch ganz herzlichen Dank. Aber zu vielen, auch freikirchlichen Bewegungen, habe ich das verloren. Auch wo die Eindeutigkeit des biblischen Zeugnisses nicht mehr da ist, ist sofort die Verbindung abgerissen. Wenn das kommt in den Gemeinschaften, ich habe es jetzt von einem bayerischen Verband gehört, die ersten 9 Kapitel im ersten Buch Mose, die gehören nicht zum Wort Gottes. Da habe ich keine Gemeinschaft mehr, da will ich nichts mehr damit zu tun haben. Wo das einreißt, hat das keinen Wert, da nützt auch die beste Verbindung nichts, sondern die innerste Verbindung, die wir brauchen. Und das ist herrlich, auch in Deutschland gewesen. War mit dem Gnader Verband und der Kurt Heimbucher herzlich und es war mit den Freikirchen ganz arg herzlich Dr. Fritz Laubach, Leiter der Freien Evangelischen Gemeinde, ist unser Vorsitzender. Wir sind bis heute ganz eng verbunden. Wir haben immer wieder Austausch, auch jetzt im hohen Alter. Das sind alles Freikirchenleute gewesen, aber es war eine andere tiefe geistliche Gemeinschaft. Auch mit IDEA. Ich war dankbar, lange Zeit im Vorstand von IDEA mitzuwirken, Mann und Helmut Mattis und die ganzen Mitarbeiter tun ein ganz großes Werk. Natürlich kann man darüber streiten, über die Nachrichten, aber dass überhaupt das zur Sprache kommt, wir haben so lange erlebt, dass die Nachrichten der verfolgten Christen in EPD, im evangelischen Freistaat, einfach nie vorkamen. Da haben wir gesagt, ihr wollt einen kalten Krieg machen, ihr seid Antikommunisten. Nein, sind wir nicht, aber die Fakten wurden bestritten. Und das ist so schlimm. Und da sind wir dankbar, dass es IDEA gibt, auch wenn sie eine andere Meinung haben und sie ärgern, dürfen sie einen Brief schreiben. Aber ich bin so dankbar, dass das gibt. Und dazu stehe ich ganz arg und bin auch innerlich ganz arg verbunden, weil auch zu Helmut Mattis, das ist eine ganz enge persönliche Freundschaft, die ist schon mit euch sowieso. Aber es geht oft auch mitten in den Kirchen durch. Man ist nicht mit allen Brüdern in der Methodistenkirche so eins wie mit euch. Und das genügt.
So. Es fehlt natürlich noch ein ganz, ganz wichtiger, ich weiß ja gar nicht, was Sie für einen Eindruck haben. Man braucht ja mehrere Leben für sein Leben. Und deswegen wage ich mich immer wieder, wie sind eure Bücher entstanden? Wie habt ihr das ganz praktisch gemacht? Muss ich deine Frau fragen? Nein?
Ich wollte nie ein Buch schreiben. Es war dann so, als die Dokumente von Licht im Osten rauskamen, von den Prozessen der Inhaftierten, musste einer den Kopf hinhalten. Das war eigentlich nur Notchristen unter Hammer und Sichel, ist entstanden, auch ins Amerikanische übersetzt worden, die Dokumente, warum wir Christen verhaftet werden. Und das war immer interessant, wegen ihres Jesusbekenntnisses. Jesus ist der gehassteste Name in der Welt. Und das ist das Ärgernis, wenn man Kindern von Jesus sagt, das ist die schlimmste Verführung, die man im Leben eines Kindes anrichten kann. Sagt ein Kommunist. Und diese Dokumente zu veröffentlichen, das war im Jahr 1973 so, und es war erstaunlich, eine sehr große Resonanz, und dann war der Friedi Hensler immer der, der gesagt hat, hast du nicht so Büchlein, wie man Kranken weitergeben kann, und das hat dann so gegeben, dann haben uns immer wieder die Liederdichter, das war eigentlich erst ganz spät, in den 90er Jahren. Ich habe gern die Lieder erklärt, weil man die Lieder besser versteht, wenn man den Hintergrund kennt, wie sie entstanden sind. alle Lieder sind nicht am Schreibtisch entstanden und nicht im Spaziergang im Wald, sondern auf dem Leidenslager. In größter Not. Skriver, der lieben Sonne, Licht und Pracht, hat 10 Kinder beerdigt. Das muss man mal erleben. Und dann verstehen Sie die Tiefe. Und dann verstehen Sie auch, warum unsere junge Generation sagt, wir verstehen die Lieder nicht mehr. Weil sie bloß den Wohlstand kennen und nicht mehr das Kreuz. In unseren Gesangbüchern sind die Lieder Kreuzanfechtung, Trost hinausgestrichen. Unverantwortliche Hillerlieder. Es jammere, wer nicht glaubt, ich will mich stillen. Mir fällt kein Haar vom Haupt, ohne Gottes Willen. In Jesus habe ich hier das reichste Leben, das beste Leben, und sterbe ich, wird er mir ein besseres geben. Das sind doch Lieder, die brauchen wir, und erst recht im Alter. Darum heben Sie die alten Gesangbücher auf, wo die großen Lieder drin sind. Endlich bricht der heiße Tiegel, das Lied vom Kreuz von Karl Friedrich Hartmann und so. Und dann hat man Friedrich Henssler gesagt, er wollte Paul Gerhardt. Er sagt, bei Paul Gerhardt gibt es viele Geschichten, die sind einfach nicht belegt. Zum Beispiel die Geschichte, die oft erzählt wird, er hätte Befiehl durch deine Wege gedichtet, wie seine Frau gekommen sei, sei kein Geld mehr da. Aber das Lied Befiehl durch deine Wege ist schon gedruckt in einem Gesangbuch, bevor er geheiratet hat. Also das ist, sollte man nicht tun, solche Geschichten verbreiten. Oder auch das von der Julie Hauschmann, dass die hätten Missionar heiraten wollen, in Afrika unterwegs war und dann wurde gemeldet worden, das sei tot. Sie kennen doch das Lied, Julie Hausmann. Natürlich nicht, weil Julie Hausmann war nicht in Afrika. Steht auch in der schönen Geschichte drin, in welchem Land das passiert sei, in welchem Jahr das passiert sei, wie die Mission geheißen hat. Julie Hausmann hat schwer hat Migräne gehabt. Wer das hat, der weiß, wie schlimm das ist. Sie ist nach Petersburg gegangen, hat dort eine Schwester und so. Wir wissen doch sehr viel und wir sollten nicht falsche Geschichten erzählen. Aber das genügt, was wir wissen und dass sie so erschüttern und Glauben stärken. Und so sind diese Lieder entstanden. Es war merkwürdig, es haben dann 13 Auflagen erlebt, die haben bloß immer ein neues Cover wieder vom Verlag gemacht. Darum steht wieder drin, erste Auflage. Und dann kam das zweite, dennoch fröhlich singen. Und dann haben wir noch ein drittes Buch, das auch leider nicht mehr gibt, auch mehrere Auflagen. Frauen singen von Jesus, weil mich festhält deine starke Hand. Friedrich Henssler wollte immer, dass das der Titel heißt, und sie predigen doch. Weil die Frauen nicht predigen durften. Aber in den Liedern ist doch toll, näher mein Gott zu dir. Oder solange mein Jesus lebt, waren alles Frauen. Die Gott wird dich tragen, drum sei, oh Gott, ihr sei Ehre, sind alles Frauen gewesen. Das Büchlein gibt es nicht mehr, Frauen singen von Jesus. Man kriegt es ganz selten noch über ein Antiquariat, aber es ist heute so, dass das nicht mehr erscheint. Der Israelführer, der wird teilweise zu hohen Preisen in Antiquariaten noch verschöpft, die Israel mit der Bibel entdecken. Aber das ist so entstanden aus der Arbeit heraus. Wir waren selber überrascht, wir wollten nicht unter die Buchautoren gehen, aber wir waren froh mit den Lebensbildern. Von einem Buch hast du mal gesagt, das sei dir besonders wichtig. Das halte ich auch für sehr wichtig, mit Freuden ernten. Das sind die, die mit Tränen gesät haben. Und dieses Buch war uns auch wichtig und du hast es auch so geschätzt, dass Gott immer mit Leuten gearbeitet hat, die durch viel Tränen gingen. Und dass das die großen Leute waren, dass ein Bodelschwing seine 4 Kinder in 4 Wochen über Weihnachten alle verloren hat an der Diphtherie. Und erst dann konnte ihn Gott gebrauchen. Ein geschlagener Mann. Und das ist heute so wichtig, weil dieses Thema in unseren Gemeinden vernachlässigt wird. Auch das Missionsbuch war mir sehr wichtig. In 300 Seiten, das kriegen Sie oft sehr günstig im Antiquariat, wenn Sie da mal gucken beim Booklooker. Das Missionsbuch ist mir ganz arg wichtig, bis in unsere Tage hinein, wie die das Reich Gottes weltweit gewachsen ist. Wir haben hier die große Schwindsucht, nicht nur in Europa, auch in Amerika und in Kanada, in den Wohlstandsländern und einen riesigen geistlichen Aufbruch an den Enden der Welt, an den Hecken und Scheunen, bei den Indianern und bei den Sinti und Roma, überall, Zentralasien, Usbekistan, Kirgisistan und die meisten Länder sind Länder der Verfolgung. Nur in der Verfolgung wächst die Gemeinde unter Druck, wo man nicht mehr um Nebendinge redet, sondern um die Hauptsachen. Das war der Grund.
Jetzt kommt mein Werbeblock. Also die Bücher, die Sie teilweise antiquarisch kriegen oder in alten Pfarrersbibliotheken oder sonst wo, da kann ich natürlich jetzt auch nicht helfen. Aber wir haben ja noch das eine Buch da. Das ist also ein Doppelband von 2 Klassikern in einem Band. In diesem Band finden sich also rund 100 Kurzbiografien von Autoren christlicher Lieder. 20 Euro, 100 Autoren, heißt jeder Autor kostet sie nur 20 Cent. Das ist doch für alle Süddeutsche das Rechenexempel. Noch günstiger kriegen Sie das nicht. 20 Cent pro christlichem Auto. Nächster Vorteil. Ich hatte gestern ein Gespräch, unter anderem ein Gespräch mit einem Mann, und Männer lesen im Durchschnitt weniger. Ja, weiß ich auch. Ist einfach so. Also unsere Buchhandlung sagt, 2/3 bis 3/4 aller Bücher laufen über Frauen. Aber das Vorteil von diesem Buch ist, dass diese Kurzbiografien wirklich Kurzbiografien sind. Selbst ein Mann kriegt das hin. Und dann haben Sie eine gute Chance, wirklich mit ein paar Seiten eine Person kennenzulernen, füllen Ihren Kopf mit einem guten geistlichen Gedanken, kriegen einen Bezug zu einem Lied, und 100 Leute heißt für 100 Tage einen guten Stoff. Ja, das heißt, das nächste Vierteljahr ist gesichert und Sie haben damit wirklich was Gutes sich getan, empfehle ich Ihnen von ganzem Herzen. Und Sie kriegen noch eine Unterschrift dazu von den beiden. Gegen 20 Euro Lahö-Spende kriegen Sie noch eine Unterschrift dazu von den beiden. So, aber ich bin hartnäckig, ich bin noch nicht fertig. Was mich wirklich interessiert, wie schreibt man gemeinsam ein Buch? Ich bleibe dabei. Ich habe meine Frau von Herzen lieb, alles klar. Nur, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Buch gemeinsam schreiben, wie soll das gehen? Wie habt ihr das gemacht? Halbe, du einen Anfang, sie das Ende.
Ich kann Skizzen machen, sie macht das fertig. Das ist ganz toll. Sie ist ganz toll mit allem Formulieren. Ich bin der deutschen Sprache nicht mächtig und das kann sie.
Alles klar. So, okay, jetzt kommt der Schluss. Dieser Mann, den wir jetzt ein bisschen kennengelernt haben, ist ja seit wann bist du offiziell im Ruhestand?
Seit 18 Jahren.
Also dieses berühmte Pfarrer-IR, ja? So, sag so ein bisschen, was hat dich in diesen Jahren, was war dir wichtig? Was war dir wichtig in den letzten anderthalb Jahrzehnten?
Für mich war es der schlimmste Schock, als ich in der Gemeinde aufhören musste. Es waren damals kirchenpolitische Dinge. Mit dem Alter von 62, ich dachte, dass ich bis 68 weiter predigen darf. Es waren ganz schwere Zeiten, dann hat Gott viele Türen aufgetan. Ich freue mich, dass wir sehr viel unterwegs sein dürfen. Ich sage mal, wir sind Fahrensleute. Meine Frau bringt das große Opfer, sie wäre gerne auch mehr zu Hause. Wir sind sehr viel unterwegs. Es geht jetzt gleich nach Espelkamp noch und dann geht es nach Grelingen zu einer Freizeit. Und Evangelisationsvorträge, wir freuen uns auch sehr, dass die russlanddeutschen Gemeinden so offen sind für das Evangelium, ganz bewusst diese großen Wahrheiten des Glaubens hören wollen. Und dass, wenn meine Frau nicht mitgeht, würde ich nicht mehr fahren. Denn so sind es für uns Flitterwochen, die wir da erleben. Wir genießen das immer wieder und freuen uns, und dass sie auch hier mitgeht und dass sie den Dienst mitträgt, das ist ganz unsagbar groß. Ich kann gar nicht sagen, 95% des Dienstes tut sie, auch in der Gemeinde hat sie es getan, auch mit den Kranken. Da ist sicher bei mir unheimlich viel liegen geblieben, man ist auch viel schuldig geworden, wo man Menschen nicht verstanden hat, wo man Menschen vor den Kopf gestoßen hat. Und sie hat sehr viel getan, auch Schwierigkeiten in der Gemeinde aus dem Weg zu räumen. Das kann man gar nicht sagen, was das für ein Gottesgeschenk ist, wenn man miteinander Jesus dienen darf. Das ist ganz herrlich.
So, die berühmte Schlussfrage aus der Bibel. So viele Predigten, so viele Vorträge, so viele Bibelarbeiten. Und ich weiß, wenn man mir die Frage stellt, fällt mir es auch immer schwer, aber versuch mal zu sagen, was ist der Lieblingsbibelvers von Winrich Schäffbuch? Das Wort Gottes für dich.
Ja, das ist gut gefragt, das habe ich mir auch nie erlebt. Das ist wunderbar, seine Gnade, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich darf das aber noch ergänzen. Mir war schon als Schüler wichtig, in den Predigtbänden der vergangenen Jahrhunderte zu leben. Das wurde mir lieb gemacht. Wilhelm Busch hat mir uns eingeprägt, jeden Tag eine alte Predigt lesen, von Prassburger, von Hofacker, von Krummacher und wo das ist. Ich habe meine Bibliothek, besteht aus sehr vielen alten Bänden, und ich lebe im Verkündigungsdienst aus dem Hören, was vergangene Jahrhunderte gepredigt haben. Ich erschrecke, wenn Leute sagen, das ist doch alt. Ja, die Bibel ist ja noch älter. Wir leben doch von dem großen Schatz. Die Sprache hat sich minimal verändert. Die sprechen nicht cool, sondern die sagen noch gut oder so. So hat sich die Sprache etwas verändert. Aber sonst ist doch alles gleich. Aber die großen Auslegungen, Martin Luthers Auslegungen, Calvin, das ist doch so ein Schatz. Und da leben wir und aus diesem Schatz können wir nur wirken. Ich bin immer gern ein Hörender aus der Kraft des Wortes Gottes. Und es ist dann so bei solchen Worten, welche der Geist Gottes treibt, diesen Gottes Kinder. Als ich diesen Konfirmationsspruch kam, habe ich mich geärgert. Ich bin doch kein Kind mehr, ich bin doch Konfirmand. Bis ich gemerkt habe, dass Kind Gottes mehr ist. Wir brauchen manchmal lang, bis wir das Wort Gottes verstehen. Dass der Geist Gottes uns treibt und erfüllt. Ganz wunderbar, dass Christus, dass wir nur das Werkzeug von Christus sind, der in unserem Leben wirken will. Wir wollen doch gar nichts Eigenes machen, sondern er muss uns erfüllen und wirken. Und da möchte ich Ihnen auch Mut machen, darin zu leben, auch in diesen Predigen, wie Ludwig Hofer, der gesagt hat, nur durch Christus haben wir Zugang zu Gott. Und darum ist Jesus der Einzige, der uns in unserer Zeit heute helfen kann, weil es sonst kein Heil gibt. Auch das schöne Andachtsbuch, das war ja ganz am Anfang einmal, wer Jesus hat, hat das Leben. Das ist doch so herrlich, das ist ein Motto, das steht beim Johannes dem Täufer, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, über dem bleibt der Zorn Gottes. Und das ist ein wichtiges Wort.
Danke. Schön. Herzlichen Dank, Winrich Schäfbuch, unser Zeitzeuge. Herzlichen Dank. Ja, ich denke, Sie sind sich mit mir einig, das ist eine gute Einrichtung, diese Zeitzeugen. Das ist eine gute Einrichtung. Wir wollen dir wirklich ganz, ganz herzlich danken, dass du dir diese Zeit genommen hast, reingucken zu lassen in deine Jesusgeschichte, deiner Familie, deiner Ehe, deiner Kinder, aber auch in diese ganz großen verschiedenen Welten deines Dienstes als Pfarrer innerhalb von Licht im Osten, Hilfe für Brüder, IDEA, Deutsche Evangelische Allianz und was da alles gewesen ist, bis hin zu deinem intensiven Predigtdienst im Ruhestand, von dem unter anderem auch die Langensteinbacher Höhe seit vielen Jahren profitiert. Ganz herzlichen Dank fürs Reingucken können, fürs Teilhaben und wir freuen uns dran, was Gott mit dir und auch durch dich, auch in unserem Land, auch gerade hier im Süden getan hat. Da ist Gott schon sehr liebevoll und sehr großzügig gewesen, was so den Süden und seine Persönlichkeiten betrifft. Und da geben wir ihm darüber die Ehre. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Wissen Sie, das mit den Zeitzeugen ist auch deswegen so eine super gute Einrichtung, weil sie gar nicht merken, wie die Zeit vergeht. Wenn nämlich irgendjemand normalerweise um 13 Uhr predigen muss, dann weiß man, dass alle 5 Minuten die Hälfte auf die Uhr guckt und denkt, wann ist denn vorbei und wie lange dauert es denn noch und wann gibt's endlich Kaffee. Und jetzt sitzen Sie schon ganz friedlich, deutlich über eine Stunde und Sie sind immer noch fit und munter. Heißt nicht, dass Sie sich nicht trotzdem auf einen Kaffee freuen. Dürfen Sie auch. Also, um 2:30 ist das Kaffeetrinken und ich habe in unserem Team ausgemacht, weil es alles für Sie gedeckt ist da drüben und die Plätze sind jetzt alle frei und offen, da gibt es keine Vorreservierung mehr für unsere Gäste im Haus, dürfen sich gerne hinsetzen, wo Sie wollen, aber da Sie natürlich zuerst zum Kuchenbuffet gehen müssen, ist es besser, wir beten hier noch und das Gebet hält dann bis drüben, ja? Also wir beten hier, Sie können in aller Ruhe dahin kommen. Lassen Sie noch ein bisschen Zeit, bis die wirklich soweit sind. Ich habe denen gesagt, 2:30 kommen unsere Senioren und dann dürfen Sie in aller Ruhe Kaffee trinken. Und um 3:30 freuen wir uns dann auf Peter Strauch hier in unserer Mitte und werden dann miteinander dann eine dritte abschließende, stärker musikalisch geprägte Einheit haben. Aber zuallererst möchte ich jetzt noch mit Gebet schließen. Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du dieser Gott bist, der Geschichte macht. Das ist wirklich etwas Faszinierendes, dass du, der die Welten schuf, dich eingelassen hast auf Menschen mit ihrem Tun, mit all dem, was zu ihnen gehört. Und jetzt ist es unsere ganz große Dankbarkeit an dich für das, was du getan hast. Wir sind froh für deine Liebe auch im Leben von Winrich und Beate Schäfbuch. Danke dir für den Dienst, den du ihm geschenkt hast, für den Segen, den du ihm gegeben hast. auch für den Segen, der durch sein Leben hindurchgeflossen ist. Und danken dir auch für sein Tätigsein können, auch jetzt so viele Jahre schon im Ruhestand. Vielen Dank, dass du diesen beiden so diese Spur ihres Lebens sie weiterziehen lässt. Ja, wir sind hier dadurch Gesegnete und auch andere Gemeinden, andere Orte. Und wir bitten dich, dass du auch weiterhin über den beiden deine Hand hältst. Danken dir jetzt auch für die Zeit des Kaffeetrinkens. Danken dir, dass wir miteinander gute Gaben von dir bekommen. Bitten dich um deinen Segen darum. Bitten dich auch um deinen Segen für die Gespräche und all das, was dazugehört. Danke für alle Fürsorge. Wir geben dir, unserem Gott, die Ehre. Amen.